Guten Abend und herzlich willkommen zu der regulären Ausgabe der Tagesthemen. Am Ende eines Tages mit weiterhin gewaltigem Gesprächsbedarf. Von einem Wahlbeben sprechen die Analysten von einer tektonischen Verschiebung. Fakt ist, es herrschen neue Verhältnisse in der Bundespolitik durch das gute Abschneiden der AfD, woraus Kanzlerin Angela Merkel bereits erste Schlüsse zog.
Wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen durch Lösung von Problemen, durch Aufnehmen ihrer Sorgen, auch ihrer Ängste zum Teil, aber eben vor allen Dingen durch gute Politik.
Ja, dass sie die Politik unseres Landes weiterhin gestalten wird, davon ist auszugehen. Denn trotz der Verluste ihrer Partei wird die Union als stärkste Fraktion im neuen Bundestag erstmal den Regierungsauftrag bekommen. Aber wie diese neue Bundesregierung dann aussehen wird, das muss sich erst noch zeigen. Denn mit 7 Parteien werden so viele im deutschen Parlament vertreten sein wie seit einem halben Jahrhundert nicht mehr. Zu was das führt, darüber reden wir gleich, genauso wie auch über die AfD, die es ja mit einem gewaltigen Satz von 13% mehr oder weniger dort hingeschafft hat, in dieses Gebäude hier. Zunächst aber schalten wir zu Jörg Schönborn in unserem Wahlstudio in Berlin. Jörg, hat sich bei den Zahlen denn da noch etwas getan?
Es verändert sich immer noch ein bisschen, das wird auch noch dauern, denn anders als bei Landtagswahlen haben wir jetzt um diese Uhrzeit praktisch noch kein Wahlkreisergebnis. Verschiebungen so um 0,3 Punkte nach oben oder unten sind also durchaus noch möglich, aber davon wird ja der politische Ausgang dieser Wahlen nicht abhängen. Das Ergebnis für die Union im Moment 32,9 ist das schlechteste seit 1949, das für die SPD das schlechteste überhaupt. Die Linke könnte jetzt 9,1 zu 8,9 vielleicht doch vor den Grünen liegen. Die FDP zieht mit 10,6 und die AfD mit im Moment 13,0% in den Bundestag ein. Und der wird bunter, es ist ja schon angesprochen worden. Wir gehen davon aus, dass er in der Größenordnung 690, vielleicht sogar 700 Sitze haben kann. Das hat damit zu tun, dass die CSU in Bayern trotz ihres miserablen Ergebnisses alle oder fast alle Direktmandate gewinnen kann. Und das führt zu Ausgleichsmandaten. Deshalb also an die 700 oder vielleicht auch mehr Sitze. Union nur noch 239, SPD 149, die AfD dann die dritte Kraft mit 94 Sitzen. Und auch das gehört zum Ergebnis einfach dazu. Die Werte für die AfD sind in Nord und Süd und Ost und West extrem unterschiedlich. Die geringsten Ergebnisse in Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, da kann es einstellig bleiben. Im Süden der Republik, Bayern, Baden-Württemberg über 12% im mittleren Bereich. Im Osten durchweg 20 und mehr. In Sachsen können es 29, vielleicht sogar die Rolle der stärksten Partei werden. Und dort wird die AfD auf jeden Fall auch Direktmandate gewinnen.
Können Sie denn noch etwas dazu sagen, warum die AfD denn diese Wählerzugewinne machen konnte?
Also zunächst mal muss man sich klar machen, dass die AfD-Wähler zum großen Teil keine AfD-Anhänger sind. Sie haben aus Enttäuschung über die anderen gewählt. Und das, was Angela Merkel gerade angesprochen hat, Ängste, Sorgen, das sind die richtigen Stichworte. Und es ist uns in den letzten Monaten relativ genau gelungen zu formulieren, was für Ängste das sind. Das sind hier alles über 90% Ergebnisse unter den AfD-Wählern. Mache mir große Sorge, dass wir einen Verlust der deutschen Kultur und Sprache erleben, 95%, dass sich unser Land in seinem Leben zu stark verändern wird, 94%, dass der Einfluss des Islam zu stark wird, 92%, dass unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet, 91%, das sind Sorgen, die quasi die AfD-Wählerschaft insgesamt erfüllen. Und bis auf das Letzte, wo auch die Frage arm-reich auch eine soziale Komponente drin ist, ist es auf den Punkt gebracht, die Angst, dass dieses Land sich verändert.
Vielen Dank, Jörg Schönborn. Erstmal soweit. Wir sprechen dann gleich im Laufe der Sendung noch einmal weiter zu weiteren Zahlen. Bleiben aber jetzt erstmal bei dem Thema AfD. Denn letztlich ist das Rennen um die Plätze 1 und 2 bei dieser Wahl ja so gelaufen wie erwartet. Wesentlich spannender war daher der Kampf um Bronze. Und wie gerade gesehen, mit einem furiosen Ergebnis geht dieser Platz an die AfD. Als Anti-Euro-Partei gestartet und fast schon in der Versenkung verschwunden, fand die AfD dann in der vergangenen Wahlperiode als Protestpartei vor allem in der Flüchtlingskrise ihr Thema und hat nun Oberwasser. Die Prognose war kaum raus, da kündigte Spitzenkandidat Alexander Gauland schon an, wir werden sie jagen. Über den Einzug der AfD in den Bundestag, Robin Lautenbach.
Das hatte die AfD ihren Wählern versprochen. Fundamentalopposition gegen die Kanzlerin und ihre Flüchtlingspolitik. Jetzt wollen sie liefern im Parlament, das machen die Spitzenkandidaten klar.
Da wir ja nun offensichtlich drittstärkste Partei sind, kann sich diese Bundesregierung, die gebildet wird, wie immer sie aussieht, sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Dass die AfD nun raue Töne ins Parlament tragen wird, ist also anzunehmen. Die Kanzlerin lässt sich nicht anmerken, ob sie von dieser neuen Opposition beeindruckt ist. Sie erklärt lediglich das, was sie auch vorher immer sagte, die Union wolle um die AfD-Wähler werben.
Und natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns. Das ist der Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag. Und wir werden hier eine ausführliche Analyse vornehmen.
Entsetzte Gesichter bei der SPD verständlich, denn der Abstand zur AfD beträgt nur 7%. Der Schock ist das eine, Martin Schulz schlägt aber auch selbstkritische Töne an.
Mit ihr wird zukünftig erstmals eine rechtsextreme Partei in den Deutschen Bundestag in Fraktionsstärke einziehen. Das ist eine Zäsur und kein Demokrat kann darüber einfach hinwegnehmen. Es ist klar, die Aufnahme von mehr als 1 Million Flüchtlingen in unserem Lande spaltet das Land immer noch. Es ist auch uns nicht gelungen, das muss man sagen, einen Teil der traditionellen Wählerschaft unserer Partei davon zu überzeugen, dass Deutschland stark genug ist, um niemanden zu vergessen.
Bislang war die Linke Oppositionsführer im Bundestag. Das ist vorbei, auch wenn die Linke ihr Ergebnis halten konnte. Wer aber ist schuld am Aufstieg der AfD? Für die Linke ganz klar die Große Koalition.
Die haben das Land verwaltet, sie haben nicht gestaltet. Das ist ein Riesenproblem. Und die Menschen haben ihr Ventil gesucht. Sie haben häufig das Ventil nicht bei uns gesehen. Ja, und das ist ein Problem, was wir in besonderer Weise in den neuen Ländern haben.
Grund zum Jubeln bei den Grünen. Legte man doch einen Prozentpunkt zu und außerdem lockt eine Regierungsbeteiligung. Für den Umgang mit der AfD im Parlament macht Katrin Göring-Eckardt eine klare Ansage.
Für diejenigen, die dann im Parlament sitzen werden, für jeden und jede von uns gilt, wir werden keine einzige Parole, keinen einzigen Angriff auf die Demokratie, keinen einzigen Angriff auf unser Grundgesetz stehen lassen, egal ob es im Parlament kommt, in der Kantine, im Ausschuss oder sonst wo.
In Jubelstimmung auch die FDP, sie ist wieder im Bundestag und auch sie will gegenüber der AfD eine ganz klare Abgrenzung.
Mit der AfD ist eine Partei dritte Kraft geworden, die die Europäische Union bekämpft und die völkische Reinheitsgedanken hegt. Die FDP, die liberale Rechtsstaatspartei mit europäischem Geist, ist der klarste Gegenpol zur AfD.
Scharfe Auseinandersetzungen mit der AfD sind zu erwarten im Parlament, aber auch auf der Straße. Eine Anti-AfD-Demo gibt es schon am Abend vor dem Ort der AfD-Wahlparty.
Und genau dorthin schalten wir jetzt Marie-Christine Böse. Wie ist denn die Situation vor Ort nun?
Also die AfD-Wahlparty hinter mir, die hat sich weitgehend aufgelöst. Aber draußen, da stehen noch mehrere hundert Demonstranten von 700, sprach die Polizei vorhin. Und die skandieren Haut ab oder Nazis raus und meinen die AfD damit. Die Polizei hat Ketten gebildet, um die AfD-Wahlparty-Reste sozusagen von den Demonstranten abzuschirmen. Wir dürfen jetzt derzeit nicht mehr raus auf den Balkon des Clubs hier aus Sicherheitsgründen, um die Situation nicht anzuheizen. Vorhin, da standen aber AfD-Anhänger draußen, haben die Gegendemonstranten beobachtet und auch Fotos gemacht. Die Polizei berichtet, dass es Flaschen und Steinewürfe aus der Menge heraus gab. Es hat wohl auch vereinzelt Festnahmen gegeben, aber ich war vorhin unten und mein Eindruck ist, dass die Stimmung sich nun etwas beruhigt hat inzwischen.
Marie-Christine Böse, vielen Dank für diese Eindrücke. Ja, aber auch wenn sich die Stimmung etwas beruhigt hat, diese Demonstration zeigt schon jetzt, dass der Ton mit dem Einzug der AfD in den Bundestag schärfer werden dürfte in der politischen Auseinandersetzung. Und in Berlin begrüße ich jetzt die Spitzenkandidatin der AfD, Alice Weidel. Guten Abend, Frau Weidel.
Guten Abend.
Die Demoskopen, und Jörg Schönborn hat es vorhin auch nochmal gezeigt, haben gesagt und sagen uns, der Wahlerfolg der AfD, der beruht wesentlich auf der Enttäuschung der Wählerinnen und Wähler von den anderen Parteien. Also weniger darauf, dass sie so wahnsinnig überzeugt seien von der AfD. Wie gefährlich ist das für Sie?
Es ist immer Interpretationssache. Also wir haben ja ein Wahlprogramm, das alle politischen Handlungsfelder abdeckt. Und wir haben ein sehr überzeugendes Wahlprogramm. Und das haben wir eben auch an dem fulminanten Wahlergebnis jetzt heute Abend gesehen, dass der Wähler diesen Wechsel eben auch will. Der möchte gerne eine echte Oppositionsarbeit im Bundestag haben zur Kontrolle der zukünftigen Bundesregierung. Und das ist unser Mandat.
Sie haben das konstruktive Opposition genannt im Bundestag. Das haben Sie zumindest angekündigt. Ihr Co-Spitzenkandidat dagegen hat gesagt, wir werden Frau Merkel jagen. Alexander Gauland sagte das vorhin. Das sind ja ziemliche Gegensätze. Das eine klingt sehr martialisch. Was gilt denn jetzt?
Ja, also es ist die Frage, wie man das interpretiert. Wenn Herr Gauland von Jagen spricht, hat das die gleiche Bedeutung im übertragenen Sinne, was letztendlich die Aufgabe eines Parlaments ist, also einer Legislative. Und das ist ganz klar die Kontrolle der Bundesregierung. Und das wurde in den letzten Jahren einfach nicht gemacht. Und darum haben uns auch Millionen von Wählern gewählt, dass wir diese Kontrolle im Bundestag eben auch übernehmen.
Aber hätten Sie vor 3 oder 5 Jahren gedacht, dass man auch mit rechtsradikalen Äußerungen 13% erreichen kann, um damit in den Deutschen Bundestag einzuziehen?
Also ich weiß jetzt nicht, was Sie mit rechtsradikalen Äußerungen meinen. Wissen Sie, das ist eigentlich schon die ganze Zeit, diese Keule, der Schuss ist recht nach hinten losgegangen. Wenn man sich die Bundesregierungspolitik der letzten Jahre anschaut, dann fußt sie doch auf Rechtsbrüchen. Und das ist auch der Grund, warum die AfD als erstes einen Untersuchungsausschuss Angela Merkel initiieren wird, der sich ganz dezidiert mit den Rechtsbrüchen dieser vergangenen Bundesregierung auseinandersetzt.
Denn es gibt aber eine Menge Beispiele, die ich Ihnen vorlegen könnte, wo es eben ganz klar darum geht, es sind rechtsradikale Aussagen. Frau Petri selbst zeigt sich besorgt darüber.
Über Inhalte sprechen. Worüber wollen Sie jetzt sprechen? Wollen Sie jetzt über die Inhalte sprechen oder mich mit irgendwelchen Zitaten?
Nein, warum es der AfD so schwer fällt, sich so deutlicher zu distanzieren, auch von solchen Rechtsaußen?
Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, unsere Basis ist doch das Wahlprogramm, mit dem wir angetreten sind, für das wir eben auch gewählt wurden. Und dieses Programm werden wir im Bundestag umsetzen. Und man muss sich auch ganz genau die Politik der vergangenen Jahre anschauen. Wir haben eine Flüchtlingspolitik, die jeder rechtlichen Grundlage entbehrt. Da fängt es doch einfach schon mal an. Und darum haben uns die Wähler auch gewählt. Und dafür machen wir Politik.
Im neuen Bundestag, Alice Weidel, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
In großem Maß hat die AfD den beiden Volksparteien Stimmen abgenommen, hauptsächlich der Union, aber auch eine 500.000 Wählerinnen und Wähler von den Sozialdemokraten. Vor allem an Orten, in denen heute nichts mehr so ist, wie es mal war. Im Industrie- und Kohlestandort Ruhrgebiet etwa. Da wandern viele Wähler zur AfD. Hier in Gelsenkirchen, eigentlich einer Hochburg der Sozialdemokraten, stimmten bei den Landtagswahlen im Mai fast 15% für die AfD. Und jetzt bei der Bundestagswahl, da schnitt die neue Partei dort sogar noch etwas besser ab. Demian von Osten.
Noch am Morgen des Wahlkampfs kämpft die SPD in Gelsenkirchen um jede Stimme. Markus Tönz ist SPD-Bundestagskandidat, sein Gegner die AfD. Denn bei der Landtagswahl im Mai hatte sie hier mehr als 15% geholt. Tönz will, dass sich das nicht wiederholt.
15%, das sind ja nicht Rassisten oder so, sondern das sind Menschen, die sind unzufrieden mit der Situation.
Gelsenkirchen, das sind 12% Arbeitslose, ein Ausländeranteil von fast 20%, Integrationsprobleme vor allem bei Sinti und Roma. Tönz läuft mit uns durch die Bochumer Straße, ein sozialer Brennpunkt. Häuser sind heruntergekommen, die Probleme mit ausländischen Familien spricht auch er an.
Manch einer meint dann, er könnte sich seinen Müll entsorgen, indem er ihn aus der 5. Etage wirft und der liegt dann auf der Straße. Das finden die Menschen, die nebenan wohnen, natürlich nicht prickelnd.
Was sich bei Tönz so diplomatisch anhört, bringt andere richtig auf die Palme. 17% haben heute in Gelsenkirchen ihr Kreuzchen bei der AfD gemacht, mehr als der Bundesschnitt. Vor der Kamera will das im Wahllokal niemand offen sagen. Aber auch wer nicht AfD gewählt hat, versteht, warum andere das hier tun.
Ja, weil die Leute sich nicht mitgenommen fühlen, also von der CDU, von der SPD und so weiter.
Die vielen Ausländer, die machen auch sehr viel durcheinander.
Es ist vielfach auch die Angst hier vor Ausländern, vor Muslimen hauptsächlich in letzter Zeit. Wobei ich das allerdings nicht so ganz nachvollziehen kann, denn hier in Gelsenkirchen ist man eigentlich mit Ausländern aufgewachsen.
Dass die Wähler jetzt anders denken, muss die SPD heute lernen. Gelsenkirchen galt immer als ihre Herzkammer. Doch dieser Abend fühlt sich für die SPD-Anhänger wie Herzstillstand an. Tönz gewinnt zwar das Direktmandat, hat aber sein Ziel, die AfD klein zu halten, klar verfehlt.
Das sagt über Gelsenkirchen aus, dass die Menschen hier
unzufrieden sind, dass es ein hohes Protestpotenzial gibt und dass wir als Partei, SPD, nicht erreicht haben.
Einige Kilometer weiter in einem Kleingartenverein. Kämpferisch tritt der Mann auf, der eines der besten AfD-Ergebnisse in Nordrhein-Westfalen verbuchen kann. Jörg Schneider wird diese Menschen im Bundestag vertreten.
Wir haben viele Menschen, die am unteren Ende der sozialen Skala leben. Und wir erleben jetzt eine ungesteuerte Zuwanderung, vor allen Dingen in den sozialen Netzen. Und das macht natürlich für die Menschen, die hier leben, das Leben noch schwieriger.
Schneider hat schon das nächste Ziel im Blick. Bei den Kommunalwahlen 2020 will er die AfD zur zweitstärksten Partei in NRW machen.
Trotz der massiven Verluste an die AfD, die Union weist darauf hin, dass sie als nach wie vor stärkste Fraktion nun wieder den Regierungsauftrag hat. Und so wird Angela Merkel wohl auch in der vierten Legislaturperiode in Folge Kanzlerin unseres Landes sein. Doch der Weg dorthin, das wird eine schwierige Expedition. Die SPD fällt offenbar als Reisepartner aus und will sich in der Opposition erst einmal um sich selbst kümmern. Und die anderen beiden potenziellen Mitreisenden, die zieren sich vor unbeschrittenen Pfaden. Doch auch in der Union finden längst nicht alle, dass Jamaika ein schönes Reiseziel ist. Michael Stempfle.
Im Konrad-Adenauer-Haus will keiner seine Emotionen am Abend zurückhalten. Offene Debatten über das magere Wahlergebnis, über schwierige Koalitionsverhandlungen. Ganz anders die Chefin. Angela Merkel in der Elefantenrunde. Kontrollierte Haltung, moderater Ton. Ziel, mögliche Partner für ein Regierungsbündnis bei Laune halten. Variante 1, große Koalition. Doch SPD-Chef Schulz hat genug von freundlicher Miene, lehnt ab.
Ich habe jetzt vernommen, dass die SPD offensichtlich zu Gesprächen nicht zur Verfügung steht, aber das können wir ja dann morgen auch noch mal klären.
Variante 2, Koalition mit FDP und Grünen. Trotz offensichtlicher Differenzen der beiden kleineren Parteien erste Annäherungsversuche.
Die ökologische Frage trennt uns in vielen Punkten.
Nein, die trennt uns nicht.
Echt nicht?
Die FDP steht selbstverständlich zu den Klimazielen von Paris.
Merkel rutscht ein triumphierendes Lächeln heraus, nur ganz kurz, als ihr FDP-Chef Lindner verbal zur Seite springt, dann aber wieder Pokerface. Merkel weiß, erst muss sie den bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer für das sogenannte Jamaika-Bündnis gewinnen. Eine delikate Angelegenheit. Die CSU geschwächt, hat massiv an Stimmen verloren an die AfD, aus ihrer Sicht wegen der offenen rechten Flanke.
Und deshalb kommt es jetzt in den nächsten Wochen besonders darauf an, dass wir diese Flanke schließen mit klarer Kante und klaren politischen Positionen.
Auf sie muss Merkel zählen. Die jungen Unterstützer in ihrer Partei, die mit dem Jamaika-Bündnis so gar kein Problem haben, etwa in Schleswig-Holstein.
Trotz alledem bin auch ich nicht naiv. Ich weiß, dass auf Bundesebene die Hürden auch zwischen den Parteien in bestimmten Themenbereichen einfach höher sind, als sie auf Landesebene sind. Von daher glaube ich, ist die CDU klug beraten, wenn man heute nichts ausschließt.
Lächeln in turbulenten Zeiten. Dabei steht wieder einmal ein Verhandlungsmarathon bevor. Merkels Ziel hochgesteckt.
Denn wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen durch Lösung von Problemen. Durch Aufnehmen ihrer Sorgen, auch ihrer Ängste zum Teil, aber eben vor allen Dingen durch gute Politik.
Die Stimmung in der CDU bestimmt nicht so ausgelassen wie vor 4 Jahren. Und doch, Merkel kann noch immer auf eine treue Anhängerschaft setzen.
Und jetzt noch einmal Jörg Schönborn in unserem Wahlstudio in Berlin. Die SPD hat eine Beteiligung an einer großen Koalition ausgeschlossen. Somit ist ja eigentlich nur noch Jamaika möglich. Wollen das die Bürger überhaupt?
Ja, SPD draußen, muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. FDP, Grüne, eigentlich bewährte Regierungspartner in anderen Konstellationen. Aber dass Jamaika eben noch was Neues und Ungewohntes ist, haben wir gerade gemerkt. Und das ist der Grund dafür, dass uns heute bei den Wahltagsbefragungen in 600 Wahllokalen auf die Frage, ist Jamaika denn alles in allem gut oder nicht so gut für das Land, nur eine Minderheit gesagt hat, 23% gut, 46% sagt nein, keine gute Regierung. Nur bei den FDP-Anhängern ist es andersrum. Da gibt es eine leicht positive Bewertung, mehrheitlich Grünenwähler, Unionswähler, überwiegend negativ. Allerdings galt auch in der Vergangenheit für neue, noch nicht erprobte Bündnisse. Populär waren sie nicht, bevor sie geschmiedet wurden.
Ja, das wird man dann sehen müssen. Aber die Union ist stärkste Kraft, hat aber ihr zweitschlechtestes Ergebnis eingefahren. Woran liegt das?
Natürlich ist der Einschnitt der Legislaturperiode die Flüchtlingspolitik. Und wenn wir diejenigen, die heute noch Union wählen, so wenige wie seit 1949 nicht mehr, und diejenigen, die es jetzt gerade nicht mehr tun, die gleiche Frage stellen, nämlich wenn wir sie fragen, wie bewerten Sie denn die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel, dann sieht man, dass beim verbliebenen Wählerstamm 66% sagen, das war alles in allem in Ordnung, ich bin damit zufrieden, aber dass bei der Gruppe derer, die den Rücken gekehrt haben, es eben genau umgekehrt ist. 71% sagen, nein, ich bin nicht zufrieden. Und dann rätseln wir natürlich auch den ganzen Abend darüber, was dieses schlechte bayerische Ergebnis für die CSU bedeutet. Ist das nun eine Ohrfeige für Horst Seehofer oder was ist dahinter zu vermuten? Jedenfalls sagen uns die Wählerinnen und Wähler deutlich, ihr Eindruck nach dem Streit der letzten Legislaturperiode, 2/3 CDU und CSU passen nicht mehr so gut zusammen wie früher. Und 62% glauben, dass Horst Seehofer mit seinem Verhalten gegenüber Merkel der Union insgesamt geschadet hat. Vielleicht ist das ja auch ein Beitrag zu den Stimmverlusten der Union, gerade auch in Bayern.
Reden wir noch mal kurz über die SPD, der große Verlierer des heutigen Tages. Lag das denn allein am Kandidaten?
Der Kandidat war so gut oder so schlecht wie seine beiden Vorgängerkandidaten. Alles ehrenwerte, erfahrene politische Persönlichkeiten. Das hier ist der sogenannte Kandidatenfaktor, die persönliche Zugkraft bei allen gleich. Also der Kandidat hat es nicht gerissen. Aber im Kern, das machen unsere Nachfragen deutlich, geht es bei der SPD eigentlich um ein inhaltliches Problem. Und da gibt es eine Aussage, die sehr deutlich macht, wo die Schwierigkeiten liegen. Die SPD sagt, sie will soziale Gerechtigkeit, aber sie sagt nicht genau, was sie dafür eigentlich tun will. Und da gibt es insgesamt 80% Zustimmung und bei den SPD-Wählern immer noch 2/3, die sagen, weiß gar nicht genau, was die da wollen. Das ist, glaube ich, der Kern der Erklärung für das Debakel der SPD heute Abend.
Jörg Schönborn, vielen Dank für diese Analysen und Zahlen. Ja, wir erinnern uns, auf einer beispiellosen Welle der Begeisterung war die SPD in dieses Wahljahr gestartet, wählte ihren Kanzlerkandidaten Martin Schulz mit 100% zum Parteivorsitzenden. Seit an seit schritten die Sozialdemokraten danach kurz in den Umfragen zu nicht mehr gekannten Höhen und es versprach ein echter Zweikampf, um die Kanzlerschaft zu werden. Doch aus der Traum. Die SPD, wir haben es gehört, kassierte das schlechteste Bundestagswahlergebnis ihrer Geschichte und steht vor einer Trümmerlandschaft. In der Opposition wollen sie jetzt mit dem Wiederaufbau beginnen. Marion von Haaren.
Im Willy-Brandt-Haus der SPD wird er gefeiert wie ein Sieger. Dabei ist Martin Schulz der große Verlierer des Zweikampfes mit Kanzlerin Merkel. Noch gestern wollte er sie ablösen.
Heute ist ein schwerer und ein bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie. Ich will nicht drum rumreden. Wir haben unser Wahlziel verfehlt. Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der Großen Koalition.
Schulz will Parteivorsitzender bleiben. Wer die Fraktion gegen die zukünftige Regierung anführen wird, noch unklar. Aber der Ton wird schärfer. Ein Vorgeschmack in der Runde der Parteivorsitzenden. Schulz zeigt sich als gekränkter Verlierer.
Ich weiß ja, wie das abläuft in solchen Koalitionsverhandlungen. Frau Merkel wird, um das Kanzleramt zu behalten, jede Konzession machen. Das ist ja gar nicht schwierig für Sie. Irgendjemand hat Sie als Ideenstaubsauger bezeichnet in einem Kommentar. Fand ich ganz nett.
Die SPD-Anhänger wird diese Polemik kaum trösten. Auch nicht, demnächst Oppositionspolitik zu betreiben. Doch die Parteispitze zeigt sich fest entschlossen. Große Koalition, das war gestern. Dabei wäre sie heute immer noch möglich.
Der Platz der SPD ist bei diesem Wahlergebnis in der Opposition. Ich kenne niemanden in der SPD, der bei diesen Gegebenheiten eine Fortsetzung der Großen Koalition wünscht.
So sehen das auch SPD-Ministerpräsidenten und prominente Mitglieder. Die Große Koalition sei in Wahrheit der große Wahlverlierer des Abends.
Ich glaube, es geht weit darüber hinaus, als dass die SPD mit ihren Themen nicht durchdringen konnte. Auch Frau Merkel scheint nun eine Kanzlerin auf Abruf zu sein.
Ich glaube auch wirklich, dass 3 Perioden faktische Große Koalition einfach zu viel waren.
Wer führt in Zukunft die größte Oppositionspartei in Deutschland? Es scheint, mehr Frauen sollen in die erste Reihe vorrücken. Andrea Nahles vielleicht oder Manuela Schwesig. Es gibt Forderungen, die Partei solle endlich weiblicher werden.
Wie wäre es, wenn Sie einfach mal morgen abwarten würden? Wir haben doch ganz klar gesagt, über Personal und anderes werden wir uns in den dafür vorgestimmten Gremien am Montag weiter unterhalten.
Für heute scheint die Luft raus. Ab morgen beginnt eine neue Ära in der SPD, dann aus der Opposition.
Tja, und dazu begrüße ich in Berlin jetzt den stellvertretenden SPD-Vorsitzenden, den ersten Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz. Guten Abend, Herr Scholz.
Guten Abend.
Das schlechteste Bundestagswahlergebnis aller Zeiten für die SPD. Martin Schulz hat sofort gesagt, in die Opposition gehen zu wollen. Entzieht sich die SPD da nicht auch der Verantwortung in historisch schwierigen Zeiten so schnell?
Ganz im Gegenteil. Es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass auch in Zukunft der politische Wettbewerb zwischen den beiden großen Volksparteien links und rechts der Mitte stattfinden kann. Und das gelingt nicht, wenn wir in einer Regierung vereint sind mit populistischen Parteien in der Opposition und jetzt auch noch mit der AfD, einer, die voller Ressentiments ist. Es ist Aufgabe der SPD, eine vernünftige, weltoffene, pragmatische Alternative zu der künftigen Regierung zu bilden, für Wirtschaftswachstum zu sorgen, dafür zu sorgen, dass es sichere Arbeitsplätze gibt, sich zu profilieren in der Außen-, Sicherheits- und Europapolitik, Fragen der Migration zu besprechen. Und es wäre schlecht, wenn das die Populisten machen.
Aber es klingt so ein bisschen, als würden sie sich opfern im Namen der Demokratie. Dabei hat Frau Zmünte-Fering mal gesagt, Opposition ist Mist. Ja, was hat denn jetzt nun den Vorrang? Was stimmt da denn jetzt?
Franz Müntefering hat unverändert recht, Opposition ist Mist, aber Opposition gehört in der Demokratie dazu, auch um alles dafür vorzubereiten, dass man künftig die Regierung übernehmen kann. Und das muss ja unser Ziel sein, dass wir jetzt alles richtig machen, damit es 2021 klappt und ein sozialdemokratischer Kandidat Kanzler wird.
Aber genau, was müssen Sie machen? Was meinen Sie mit alles richtig machen? Was muss geschehen, damit das passieren wird?
Wir stehen vor großen strukturellen Herausforderungen. Es ist ja kein Zufall, dass nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa, in fast allen Industriestaaten, die sozialdemokratischen Parteien gegenwärtig in großen Schwierigkeiten sind. Und das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass die Globalisierung und die technischen Veränderungen, die mit der Digitalisierung verbunden sind, vielen Bürgerinnen und Bürgern Sorgen machen, ob ihre Zukunft noch so ist, wie sie sich wünschen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, dazu kluge politische Konzepte zu entwickeln, wie man das mit Zuversicht vorantreiben kann und dafür sorgen kann, dass es sichere Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum gibt, von dem alle profitieren. Und im Übrigen werden wir immer wieder die Aufgabe haben, deutlich zu machen, dass wir eine Partei sind, die das Land führen kann, die die Regierung anführen kann. Dass das geht, haben wir am Anfang dieses Jahres gesehen, wo wir in einigen Umfragen über 30% hatten. Und es zeigt, die SPD hat sehr wohl die Chance, im politischen Wettbewerb um die Führung der Regierung erfolgreich zu sein.
Dann ging es aber nach der Wahl im Saarland, wo ja das Problem mit links und rot-rot-grün sie Stimmen gekostet hat, gesehen haben. Sie haben dann vor der Wahl die Linke scharf attackiert. Ist es nicht an der Zeit, dass die SPD ihr Verhältnis zur Linkspartei mal klärt, um dann bei der nächsten Wahl vielleicht auch mal eine klare linke Alternative bieten zu können?
Ich glaube, einige haben ihre Position zu klären. Das ist in dieser Frage nicht die SPD.
Sie haben da gar keine Schuld, also dass da eine Möglichkeit in die Richtung nicht möglich ist? Vielleicht können Sie der Linkspartei ja helfen.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sagt, wer in Deutschland regieren will, wer ein Land regieren will mit über 80 Millionen Einwohnern, mit der größten Volkswirtschaft Europas, ein Land, das mitten in Europa liegt und Verantwortung hat für den ganzen Kontinent, der muss auch proeuropäisch sein, der muss sich zu unserer Verteidigungsgemeinschaft der NATO bekennen und der muss die Verantwortung für diese Volkswirtschaft auch aufnehmen wollen. Aber das sind alles jetzt nicht die Fragen, um die es geht. Was ich für viel wichtiger halte, ist, dass man einen Regierungsauftrag nicht durch Kungeleien bekommt, sondern von den Bürgern und Bürgern dieses Landes. Und in den Umfragen Anfang des Jahres haben wir gesehen, dass die SPD eine so starke Partei sein kann, dass ihr der Regierungsauftrag zufallen würde. Und darum geht es jetzt, das zu erreichen bei der nächsten Bundestagswahl.
Und das weiter auch mit Martin Schulz an der Spitze.
Martin Schulz hat einen großartigen Wahlkampf geleistet. Es sind über 20.000 Mitglieder in die SPD eingetreten. Und wir sind eine Partei, die solidarisch diesen Kampf geführt hat. Und nun sind wir heute alle gemeinsam traurig.
Das sieht man Ihnen auch ein bisschen an. Olaf Scholz, vielen Dank für das Gespräch. Deutschland hat gewählt. Dazu jetzt ein Kommentar von Thomas Baumann vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Die Kanzlerin steckt in der Klemme. Nachdem die SPD für ein Bündnis mit der Union nicht mehr zur Verfügung steht, hat Merkel zum Weiterregieren nur eine Option: Jamaika. Diese Option halte ich für wenig realistisch. Der Erfolg der AfD wird nämlich zum Fluch für die Union. War es nun Merkels Kurs der Mitte, der die Lücke am rechten Rand erst aufgemacht hat? Das schlechte Ergebnis der CSU legt den Schluss nahe, dass auch eine konservativere Rhetorik nichts nützt. Dennoch werden Seehofer und Co. im beginnenden bayerischen Landtagswahlkampf auf eine harte, politisch eher rechte Linie setzen. Streit mit der Schwester CDU scheint damit programmiert. Und hier liegt Merkels nächstes Problem. Seehofers erwartbar stramm konservativer Kurs wird die Koalitionsbildung in Berlin erschweren. Wie sollen sich CSU, CDU, FDP und Grüne einigen bei Konfliktthemen wie der Flüchtlingsobergrenze, der inneren Sicherheit und der Zukunft fossiler Brennstoffe? Mir jedenfalls fehlt die Fantasie, welche Grundmelodie von diesem Bündnis ausgehen soll. Für die so fürchterlich gebeutelte SPD ist der Gang in die Opposition richtig. Nur dort kann sie sich erneuern. Und dem Land erweisen die Sozialdemokraten ungewollt einen großen Dienst, wenn sie die AfD als stärkste Oppositionskraft verhindern. Deren Einzug in den Bundestag bedeutet eine Zäsur. Ihre Abgeordneten sind, je nach Charakter, als national-konservativ bis rechtsradikal zu beschreiben. Allein die AfD-Töne dieses Abends lassen einen bitteren Schluss zu. Jene, die sich selbst als Alternative für unser Land bezeichnen, wollen das Plenum des Bundestags nur als Bühne für Selbstdarstellung missbrauchen.
Thomas Baumann kommentierte. In Berlin waren 2,5 Millionen Wahlberechtigte heute parallel zur Bundestagswahl auch zur Abstimmung über den Betrieb des Flughafens Tegel aufgerufen. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jan Hofer.
Ersten Zahlen zufolge zeichnet sich eine Mehrheit für den Weiterbetrieb von Tegel ab. Bisher sind etwa 40% der Wahlbezirke ausgezählt. Der von der FDP initiierte Volksentscheid will den innerstädtischen Flughafen auch nach der Öffnung des Hauptstadt-Airports BER weiter nutzen. Für den rot-rot-grünen Senat ist das Votum nicht bindend. Er befürwortet die Schließung des Flughafens. Bei der Teilwahl zum französischen Senat hat Präsident Macron eine erste Schlappe eingesteckt. Seine Partei La République en Marche verlor nach eigenen Schätzungen mehrere Sitze. Dagegen konnten die Konservativen ihre bisherige Mehrheit ausbauen. In der Gesetzgebung spielt der Senat allerdings nur eine untergeordnete Rolle und kann Macrons Reformgesetze nicht stoppen. In Barcelona sind erneut Zehntausende für das geplante Unabhängigkeitsreferendum auf die Straße gegangen. Wir werden abstimmen, riefen die Demonstranten mit Wahlzetteln in der Hand. Die spanische Zentralregierung in Madrid hatte kürzlich Millionen der Zettel beschlagnahmen lassen. Sie hält die für nächsten Sonntag geplante Abstimmung für illegal und will sie verhindern. Im Nordirak wollen die Kurden bereits morgen über ihre Unabhängigkeit abstimmen. Es wird mit einer großen Zustimmung gerechnet, das Ergebnis ist aber nicht bindend. Der Präsident der kurdischen Autonomieregion Barzani erklärte heute die Partnerschaft mit der irakischen Zentralregierung in Bagdad für gescheitert. Diese hält die Abstimmung für verfassungswidrig. Auch die Türkei und der Iran lehnen das Referendum entschieden ab und drohten mit Gegenmaßnahmen. Auf der indonesischen Insel Bali wird der Ausbruch des Vulkans Mount Agung befürchtet. Die Behörden riefen die höchste Warnstufe aus und richteten eine Sperrzone ein. Mehr als 35.000 Menschen mussten in sichere Gebiete fliehen. Bei der letzten Eruption des Vulkans vor mehr als 50 Jahren kamen 1.100 Menschen ums Leben.
Und Fußball gespielt wurde heute auch. In der Bundesliga ist es schon der 6. Spieltag, aber für einen hat die Saison quasi jetzt erst begonnen, oder, Julia Büchler?
So ist es. Mit über 3 Wochen Verspätung startete heute Lucas Alario, der Neuzugang von Leverkusen, in die Bundesliga. Dabei hatte er seinen Vertrag schon Ende August unterschrieben. Aber sein Ex-Verein aus Argentinien und auch der Verband aus Argentinien hatten dem Torjäger die Freigabe verweigert. Die FIFA musste einschreiten und heute gegen den HSV war es dann endlich soweit. Alario feierte beim 3:0 einen Einstand nach Maß.
Erstes Spiel, erstes Tor, erstes Glücksgefühl. Lucas Alarios Debüt ist wie gemalt.
Man konnte schon im Training sehen, dass das Spielverständnis absolut stimmt, auch in vielen Aktionen. Und das hat man heute ganz toll gesehen.
Heiko Herrlich hat nach dem 1:2 in Berlin kräftig durchgemischt. 6 Neue im Team, das muss sich ein bisschen zurechtruckeln. Deshalb die erste Chance für den HSV durch Saliovic. Dann hat sich Leverkusen gefunden. Henrichs auf Beli, weiter auf Volland. Das 1:0 in der 20. Minute, ganz sauber herauskombiniert und auch sehr einfach, weil die HSV-Abwehr freundlich zuschaut. und kurzfristig komplett den Überblick verliert. Bayer einfach weiterspielen lässt. Bailey wunderbar zu Alario, 2:0, nicht mal 3 Minuten später. Der neue argentinische Stürmer ist genau da, wo er sein soll. Leverkusen immer wieder mit Bailey, mit Tempo und Esprit, auch wenn der Abschluss nicht jedes Mal passt. Gisdols HSV nach zuletzt 3 Pleiten zur Pause, 2:0 hinten mit 2 Wechseln und 9 Mut. Holtby nach 1 Stunde. Es wird intensiver. Bayers Arangis gegen Waldschmidt, Elfmeter verdächtig, nicht geahndet. Die Hausherren verlieren ein wenig ihre Leichtigkeit. Der HSV nun optisch ebenbürtig, mit Drang nach vorn, mit viel gutem Willen, aber weiter ziemlich ungefährlich. Hahn, 70. Minute. Mehr Klasse vor dem Tor hat Bayer. Der eingewechselte Brandt zu Alario, kein Abseits, ein kluger Querpass. Vollands 2. Treffer. Die Entscheidung in der 83. Minute, weil der HSV Leverkusen nicht stoppen kann und offensiv harmlos ist.
Wir schießen über den Zaun, wir schießen gegen das Auffangnetz hinter das Tor und die schießen halt ins Tor. Aus dem Nichts. Und das ist halt einfach der Unterschied. Und ich glaube, da bedarf es einfach einen riesen Kraftakt, den Bock umzustoßen.
Die Krise beim HSV nicht mehr wegzudiskutieren. 4 Niederlagen in Folge, kein Tor. Ganz schön happig.
Ein Mini-Schritt aus der Krise heraus hat heute der 1. FC Köln gemacht. Am 6. Spieltag gab es endlich den ersten Punkt der Saison. Etwas Erleichterung bei den Fans. Auch wenn Köln Tabellenletzter bleibt. An was es hakt, ist völlig klar am Angriff. Erst 1 Tor überhaupt. Ja, Aufsteiger Hannover hat dagegen einen richtigen Lauf. Die Niedersachsen haben noch kein Spiel verloren, das ist neuer Vereinsrekord. Heute wäre aber noch mehr drin gewesen als dieses Unentschieden.
Ein Eindruck eines 0:0 Unentschiedens. Hier der Ausdruck, der muss doch rein. Dort die Mimik, Glück gehabt. Auf Kölner Seite, Daumen hoch. Der erste Punkt. Sie haben sich zusammengerissen, sich engagiert, motiviert. Es applaudiert der Trainer, Peter Stöger, der zuletzt wenig zu lachen hatte.
Erleichtert, wenn man dann sehen, also es ist immer gut für die Psyche, dass die Jungs wissen, sie haben angeschrieben, sie haben einen Punkt mitgenommen. Der Nuller ist einmal weg.
Der Nuller ist weg heißt, 0 Punkte sind endlich Geschichte. In einem Spiel, in dem Hannover 96 die erste Halbzeit gehört. Das Spiel dominiert, die klar besseren Chancen besitzt. In diesen ersten 45 Minuten ist dem 96 Abwehrrecken Salif Sané nur noch die Querlatte im Weg. Es verfestigt sich der Eindruck, dass diese Mannschaft, der ungeschlagene Aufsteiger aus Hannover, völlig zu Recht im oberen Tabellendrittel steht und schräge Fußballwelt alles dafür tut, einen Absturz ins untere Tabellendrittel zu verhindern.
Ja, erstmal ist es wieder ein Punkt mehr. In der Tabelle und ein Punkt mehr, der uns vielleicht im Klassenerhalt helfen kann.
Offen hörbar die vorgegebene Sprachregelung.
Die Realität sieht definitiv so aus, dass wir Punkte holen, um nachher uns zu retten und für nichts anderes spielen wir.
Halbzeit 2, die Halbzeit der Kölner. Die beweisen wollen und auch können, dass der üble Saisonstart doch eher ein Versehen ist. Sie sind engagiert und motiviert und Hannovers Torwart Philipp Schauner kann gerade noch soeben den ersten Saisonsieg des Gastes aus Köln verhindern. 0:0. Ein 0:0 Unentschieden mit einem psychologischen Gewinner.
Wir brauchen ja die Ergebnisse nicht und deswegen war das vielleicht ein kleiner Schritt in die Richtung, wo wir in den nächsten Wochen dann punkten. Ja.
Bleibt der Eindruck eines zumindest kurzweiligen Unentschiedens.
Keine Tore, aber jede Menge Emotionen. Wir schauen auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga nach dem 6. Spieltag. Dortmund bleibt an der Spitze vor Hoffenheim, München und Hannover, Augsburg auf Rang 5, dann Leipzig und Schalke. Gladbach ist 9. Die 2. Hälfte beginnt mit Leverkusen, dahinter Frankfurt, Stuttgart, Wolfsburg und Mainz. Hamburg abgerutscht auf Rang 15 und in der Abstiegszone Freiburg, Bremen und Köln als Letzter.
Und am Ende dieses Wahlabends haben wir noch eine letzte Prognose und die betrifft das Wetter der kommenden Tage. Carsten Schwanke, wie schaut's aus zum Wochenstart?
Wir werden zum Wochenstart einen ziemlich herbstlichen Mix bekommen. Und zwar aus Nebelfeldern und Sonnenschein auf der einen Seite, aus Regenschauern und sogar Gewittern auf der anderen Seite. Und vor allem dafür verantwortlich ist ein Höhentief, das sich angereichert mit kalter Luft zurzeit noch über Polen befindet. Das sind genau diese blauen Regenschauerfelder. Und dieses Höhentief bewegt sich mit seinen Schauern und auch mit seinen Gewittern morgen Vormittag schon in die Osthälfte Deutschlands hinein. Wir sehen auch die Drehung dieses Tiefs und erreicht dann am Nachmittag Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Wir haben aber eben auch noch das andere Wetter. Morgen Vormittag starten wir vor allem im Westen und im Süden zum Teil recht freundlich mit Sonnenschein. Die Nebelfelder, die sich in den Tälern gebildet haben, werden sich langsam auflösen. Etwas Sonnenschein ist auch an der Ostseeküste möglich. Und dann haben wir hier diese dicke Bewölkung mit den Schauern, mit den einzelnen Gewittern, die dann im Verlauf des Tages mehr und mehr den Nordwesten erreicht. Die Temperaturen unter diesen Schauerwolken eher 14 bis 17 Grad. Im Südwesten mit Sonnenschein gibt es bis zu 22 Grad. Auch übermorgen am Dienstag geht es noch leicht wechselhaft weiter mit ähnlichen Temperaturen. Der Mittwoch dann eine Spur besser, nur noch selten ein paar Schauer. Und die Temperaturen erreichen 20 bis 23 Grad.
Carsten Schwanke, vielen Dank für diese Aussichten. Ja, genug der Zahlen für heute. Das war's von uns an diesem denkwürdigen Tag und Abend. Jetzt folgt Titel, Thesen, Temperamente und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da mit allen Reaktionen, Analysen und dem Blick auf das Wahlergebnis am Tag danach. Bis dahin, kommen Sie gut in die neue Woche. Tschüss.